Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Margret Heckel, Sachbuchautorin, vor allem über Themen der Arbeitswelt, Journalistin, früher unter anderem für die Wirtschaftswoche. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Es ist kurz nach 12. Alles fürs Klima. Großer Demotag weltweit. Fridays for Future. Heute nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern für alle. Frau Heckel, eigentlich müssten wir streiken, oder?
In der Tat, aber wer kann dann Radio hören, also insofern.
Ja, und es besteht natürlich auch ein Wert darin, über all das zu berichten, was gerade alles passiert und die wichtigen Fragen zu stellen heute. Und sei es nur die, warum da im Kanzleramt bisher nach wie vor nichts passiert ist. Aber ich habe einen Vorschlag. Wissen Sie, was wir machen? Wir machen einen Mini-Streik im Radio. Und das Schlimmste im Radio, was man machen kann, ist Stille. Deswegen würde ich vorschlagen, 30 Sekunden Stille, alles fürs Klima, okay?
Ich bin dabei.
Alles klar, los geht's. Heute ist eine Menge los weltweit. In 160 Ländern wird demonstriert, wird gestreikt. Alles fürs Klima ist das Motto der Demonstrierenden. Alles fürs Klima ist das auch die politische Linie unserer Regierung. Eines kann man sagen, sie macht es sich nicht einfach, diese große Koalition. Seit gestern Abend tagt der Koalitionsausschuss und tagt. Und tagt und tagt. Die Journalistin Margret Heckel ist mein Gast heute und wir sind jetzt verbunden mit Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio, der, glaube ich, der dritte Kollege ist, der jetzt im Schichtbetrieb sich diesem Koalitionsausschuss zuwendet. Die geben wirklich alles fürs Klima, Augenringe inklusive, aber haben noch keinen Stand, oder?
Nee, wir gehen jetzt in die 19. Stunde der Verhandlungen, Herr Frenzel, und es gibt immer noch keinen weißen Rauch über dem Kanzleramt. Wenn es den gäbe, könnte ich das auch sehen, dann müsste ich nur aus dem Fenster schauen. Aber es zieht sich in der Tat. Auch die Pressekonferenz rückt immer weiter nach hinten. Ursprünglich hieß es 11 Uhr heute Vormittag, jetzt ist 14.30 Uhr angekündigt. Vorher soll das Klimakabinett nochmal tagen, um sozusagen das, was der Koalitionsausschuss jetzt berät, in eine Form zu gießen, einen formalen Beschluss. Ja, und manche sagen eben, das ist ein gutes Zeichen. Es wird hart gerungen, es wird aber auch schon geungt, ob nicht möglicherweise die Länge der Verhandlungen über die Substanzlosigkeit derselben hinwegtäuschen könnte.
Margret Heckel, Sie haben ja mal ein Buch geschrieben über Angela Merkel. So regiert die Kanzlerin ist der Titel. Ist das auch möglicherweise die Methode Merkel, die wir da erleben? Das kennt man ja auch vor allem aus der Euro-Krisenzeit, wo es ja unglaublich lange Nachtsitzungen gab und wo man sich am Ende gefragt hat, einigen, die sich womöglich nur, weil sie hundemüde sind.
Ja, das macht Merkel eigentlich nicht. Also es muss schon irgendwas dabei rauskommen. Ich glaube, dass in dem Fall jetzt heute tatsächlich die inhaltlichen Fragen dominieren. Aus Tarifverhandlungen kennt man dieses Verhalten ja auch. Und da weiß man, dass die Verhandlungen so bis in die frühen Morgenstunden, da ist schon immer so, dass man zeigen will aus seinen eigenen Anhängern, wie stark man gekämpft hat. Aber in aller Regel ist dann doch so, also wenn vorher schon so in etwa klar ist, auf was man sich einigen wird, dass man dann zumindest für die Frühnachrichten der Radiosender dann eigentlich fertig ist.
Verfehltes Ziel, würde ich sagen.
In dem Fall geht es dann tatsächlich eben um Inhalte und es geht ja um sehr, sehr viel Geld, da kommen wir gleich noch drauf. Insofern, das wird unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung oder der Wirtschaft belasten und ich glaube, dass jetzt tatsächlich darum gestritten wird.
Also ich höre bei Ihnen raus, es ist es wert, dass man sich auch so viel Zeit nimmt oder schwingt bei Ihnen, Theo Gerst hat das ja gerade angesprochen, also diese beiden Möglichkeiten, da wird jetzt hart gerungen. Oder aber auch, das ist schon ein Vorzeichen dafür, dass das nicht so viel Substanz haben wird.
Also es wäre sehr, sehr enttäuschend. Und wenn wir uns den heutigen Tag angucken, Sie haben ja die Demonstrationen rund um den Globus schon erwähnt. Und dann, dass in Deutschland, das ja eigentlich ursprünglich mal ein Vorreiter war, wir erinnern uns an die 1000-Dächer-Programme, mit denen wir ja schon vor Jahrzehnten angefangen haben, Solarstrom zum Beispiel zu fördern. Das wäre sehr enttäuschend, wenn denn jetzt nichts rauskommen würde.
Theo Gers, weiß man denn, wo die Knackpunkte liegen, woran es da gerade hakt, dass man in diesen vielen Stunden bisher noch nicht vorangekommen ist?
Man weiß es nicht hundertprozentig genau, aber man kann es erahnen, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, eins und eins zusammenzählt, wo die Streitpunkte jetzt noch liegen. Ich nenne mal zwei Beispiele. Da ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wie kommt man sicher, wie kommt man belastbar von heute 38% Anteil beim Strom auf 65% im Jahr 2030? Man weiß, die Ausbaudeckel, also die Begrenzungen für Solarstrom, auch für Offshore-Windstrom sollen weg. Aber dann ist man sehr schnell beim Wind an an Land. Man weiß, man kommt nie und nimmer auf 65% Erneuerbare beim Strom, wenn man nicht auch den Windstrom an Land ausbaut. Und dann ist es sehr schnell ein Thema, das dann aufploppt, das sind die Abstandsregeln. Da gibt es die berüchtigte 10H-Regel aus Bayern. Also Abstand soll so groß sein, 10-mal so hoch wie die Höhe der Windturbine. Und da sagt zum Beispiel Matthias Mirsch, der Fraktionsvize der SPD,
das ist verantwortungslos eigentlich. Und jetzt gibt es die Forderung, diese bayerische Regelung auf die Bundesrepublik Deutschland zu übertragen. Das wäre eine Katastrophe. Und insofern muss darüber gerungen werden, weil so etwas würde den Kohleausstieg beispielsweise unmöglich machen.
Ja, und da sieht man schon wieder, hört man auch wieder, Herr Frenzel, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also eine Abstandsregel für Windturbinen, wenn die so käme, wie Mirsch das gerade befürchtet, dann wäre der Ausbau, der sowieso schon im Moment bei Null ist hier in ganz Deutschland, der wäre dann wirklich gestoppt und ohne Ausbau der Windenergie, aber kein Kohleausstieg. So hängen die Dinge zusammen. Zweites heißes Eisen, nur als Beispiel jetzt, Kontrolle. Wie kommen wir tatsächlich auf die Minderungsziele bis 2030? Wir haben 30% weniger als 1990 bis heute geschafft. Das ist Fakt. Wir wollen auf minus 55% bis 2030. Heißt übersetzt, wir müssen in den nächsten gut 10 Jahren noch mal fast so viel schaffen wie in den letzten 30 Jahren. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir dahin und wie wird das nachgehalten? Denn das geht nicht ohne Kontrolle. Und da sagt zum Beispiel Matthias Mirsch auch,
das ist der Kern, dass wir tatsächlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die einzelnen Ministerien verpflichten, in ihren Haushalten sozusagen zu liefern. Die CO2-Einsparungen, die jährlich festgelegt werden, weil wir gesehen haben in der Vergangenheit, dass eben immer wieder gerade im Verkehrsministerium nicht geliefert worden ist. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt und ich bin zuversichtlich, dass das tatsächlich auch gesetzt wird.
Ja, also ein zuversichtlicher Matthias Mirsch in diesem Punkt. Aber wie gesagt, die Teufel hängen im Detail. Und dann hängt über allem als ganz großes Thema natürlich das Thema Finanzen. Was kostet wie viel und wie viel Geld wollen wir insgesamt in die Hand nehmen?
Während wir sprechen, erscheint ja gerade auf unseren Bildschirmen schon mal zumindest die Nachricht, man habe sich geeinigt. Ich habe gerade mal reingeschaut, die Details liegen da jetzt noch nicht vor, aber wahrscheinlich in den nächsten Minuten. Theo Gerst, aber Sie haben jetzt natürlich schon spannende Einzelpunkte angesprochen, die aber für mich auch eins deutlich machen. Ich schaue auch nochmal zu Ihnen, Frau Heckel, das ist ja letztendlich unglaublich viele Details sind und irgendwie rufen doch alle und streben doch alle auch nach dem großen Wurf.
In der Tat, aber ich fand es auch nochmal sehr interessant, weil gerade diese Abstandsregelung von diesen Windkraftanlagen, das sind solche Sachen, das wissen wir aus früheren Verhandlungen in solchen Marathonsitzungen, wenn sich die CSU zum Beispiel darin verbeißt, ja, und sagt, und obwohl das eigentlich für uns alle wie ein winziges Detail an sich hört, aber das ist sozusagen denen ihre Trophäe, mit der die nach Hause gehen wollen, dann kann das natürlich sein, dass der CSU-Verhandler damit die ganzen Gespräche blockiert. Und wenn sowas passiert, dann können sie nicht viel machen, weil wenn einer dann sagt, da gehen wir nicht mit als Teil der Regierung, dann müssen sie im Gegensatz wieder so viel bieten, dass es dann zu ganz absurden Lösungen kommen kann. Wir hoffen nicht, dass es so war, aber wenn es so wäre, wäre es ganz schlimm, weil es wirklich Politikversagen dann auch wäre.
Wir werden ja sicherlich gleich mehr erfahren. Theo Gerst, Sie werden jetzt sicherlich auch gleich in diese Ergebnisse reinschauen, die da zumindest schon mal
als... Die Eilmeldungen sind elektrisierend, das stimmt. Wenn das so wäre, Herr Frenzel, dann haben wir möglicherweise jetzt in diesen Minuten, in denen ich gerade antwortete und auf die Knackpunkte beschrieb, Einigungen erzielt auf dieses Klimaschutzpaket. Das melden zumindest die ersten Agenturen. Und ein Punkt ist zum Beispiel beim CO2-Preis könnte es auf die Hausnummer 30 Euro pro Tonne CO2 hinauslaufen. Das wäre eine Orientierung, mit der man anfangen könnte und von der man dann in den nächsten 10 Jahren aus den Preis langsam anziehen lassen könnte, sodass sich Benzin, Diesel, Heizöl, aber auch Erdgas kontinuierlich verteuern. Und das ist natürlich ein wichtiges Signal an Verbraucher, auch an die Industrie, in den nächsten Jahren sich darauf einzustellen und entsprechend zu disponieren.
Vergessen Sie den Horst Seehofer, der mal auf Kreuzzug war gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Es gibt jetzt einen neuen und der sagt solche Sätze.
Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss.
Kost. Seehofer, Innenminister, verteidigt sich dafür, dass er Italien im größeren Maßstab als bisher Flüchtlinge abnehmen will, verteidigt sich übrigens gegen Kritiker aus den eigenen Unionsreihen. Margret Heckel, Sie sind Beobachterin des politischen Betriebs in Büchern und auch in Artikeln. Was erleben wir da? Seehofer vom Saulus zum Paulus?
Ja, in der Tat, zumindest nimmt er jetzt sein Amt ernst, denn als Innenminister ist es genau seine Aufgabe, den Rechtsstaat zu schützen und insofern eben auch die europäischen Regeln zu beachten. Und die sagen nun mal, dass Flüchtlingen geholfen werden muss. Und wenn es jetzt nicht so ernst wäre und um Menschenleben ginge, müsste man fast schon ein bisschen schmunzeln, weil den O-Ton, den Sie gerade eingespielt haben, der erinnert einem ja unglaublich an Angela Merkel, die im Sommer 2015 eine Pressekonferenz gegeben hat, in etwa mit den Worten: Wenn ich mich jetzt dafür rechtfertigen muss, dass wir Menschen, die flüchten, die um ihr Leben kämpfen, nach Deutschland lassen, dann ist das nicht mein Land, hat sie damals gesagt. Es ist fast identisch in den Worten, die da jetzt gewählt wurden, was Horst Seehofer jetzt gesagt hat.
Aber was drückt das aus? Die einfache Analyse und Antwort wäre, das ist der möglicherweise erratische und wandelmütige Horst Seehofer. Oder aber drückt sich da auch ein Rhetorikwechsel aus insgesamt in der Politik, um nicht zu sagen ein Klimawandel?
Naja, ich bin da noch nicht ganz von überzeugt, denn es geht natürlich bei diesen Flüchtlingen um ein paar hundert Menschen. Wie gesagt, jedes einzelne Menschenleben ist wichtig genug, aber es geht insgesamt bei der Zuwanderung in Deutschland ja um 140.000, 150.000 Anträge auf Asyl in diesem Jahr. Es sind schon sehr unterschiedliche Summen. Ich glaube, es hat sehr viel stärker damit zu tun, dass wir nach dem italienischen Regierungswechsel jetzt eine Regierung haben, mit der man sehr gut wieder zusammenarbeiten kann. Und einfach auch Horst Seehofer versucht ist, diese Irritationen, die doch sehr nervig waren mit Matteo Salvini, jetzt aus dem Weg zu räumen und da einfach auch wieder ein normales Umgehen zu finden.
Das ist etwas wirklich, also ich würde sagen, eine gute Erkenntnis der Politik, dass man nicht nur den Salvinis auf die reagiert und die gemäßigten und vernünftigen Regierungen alleine lässt in Italien und anderswo, sondern dass man jetzt wirklich erkennt, okay, da besteht ein Zusammenhang, wir haben eine Verantwortung. Aber ich finde einen Punkt wichtig, den Sie gesagt haben, es geht natürlich um wenige hundert. Es ändert nicht, und das hat Horst Seehofer übrigens auch betont, an der grundsätzlichen deutschen Flüchtlingspolitik, die ja auch, und das muss man auch sagen, auch unter Angela Merkel, eben nach dieser kurzen Phase der liberalen Öffnung ja tendenziell auf Abschottung setzt und nicht auf die großen offenen Grenzen, wie ja hier immer noch nachgesagt wird.
Nö, das ist ganz eindeutig. Also sie hat da sicherlich einen Kurswechsel unternommen. Sie hat den nicht an die große Glocke gehängt, aber die Zahlen sind vollkommen eindeutig. Zumal ja in den betroffenen Ländern sich an den Verhältnissen nicht viel geändert hat. Es wird geschossen und gemordet und gebombt, fast genauso schlimm wie vor 3-4 Jahren.
Margret Heckel sagt das im Deutschlandfunk Kultur. 300.000 Demonstranten in Australien, die haben den Anfang gemacht an diesem weltweiten Aktionstag Fridays for Future für alle Generationen, nicht nur für Schülerinnen und Schüler. Der Ruf nach einem engagierteren Klimaschutz, bewusst gesetzt vor dem Weltklimagipfel in New York ab Montag. In Deutschland wird, darüber sprachen wir, im Kanzleramt gerungen. Man hat sich zusammengerauft, das sind die Meldungen, die wir gerade erhalten haben. Ein Detail haben wir gerade schon besprochen, man will wohl 30 Euro pro Tonne CO2 festlegen als die CO2-Bepreisung. Frage natürlich, ob das schon bei den vielen Demonstrierenden heute in Berlin angekommen ist, die sich ja auch ums Kanzleramt herum positioniert haben. Mittendrin für uns ist Sebastian Engelbrecht und der ist wahrscheinlich umrundet von vielen, vielen Menschen.
Ja, das bin ich. 10.000 sind angemeldet, wahrscheinlich sind es aber weit mehr, die sich hier aus ganz Berlin auf den Weg gemacht haben. Natürlich hat sich diese Nachricht jetzt hier noch nicht erkennbar herumgesprochen. Es gab hier noch weder Jubelstürme noch anderes. Es ist ein kalter Tag hier in Berlin und das passt natürlich eigentlich gar nicht zum Thema, denn die Erderwärmung ist das, was hier angeprangert wird. Wir sehen hier die Transparente, die wir schon kennen, die uns fast schon vertraut sind von diesen Demonstrationen. Endstation Klimakatastrophe. Wir haben nur eine Welt. Da wird werden Spenden gesammelt für die Finanzierung der Demonstration. Da wird geworben für vegane Ernährung. Auf der Bühne spielen Bands und man wartet jetzt momentan noch darauf, dass sich die Demonstranten aus der ganzen Stadt zusammenfinden hier, denn dann nach 12 demnächst bald soll sich der Demonstrationszug in Bewegung setzen von dem Brandenburger Tor hin zum Bundeskanzleramt auf Umwegen und dann wieder zurück zum Brandenburger Tor.
Ja, Sebastian Engelbrecht, wir haben leider ein kleines Rauschen hier auch bei Ihnen in der Leitung. Ich hoffe, das steht, wenn wir jetzt uns weiter unterhalten. Spannend finde ich, wer denn da heute so ist. Wir haben bisher vor allem Schülerinnen und Schüler gesehen. Sind denn da heute auch viele Erwachsene?
Es sind auch Erwachsene da, aber die Schülerinnen prägen das Bild nach wie vor. Es gibt aber auch Unternehmer for Future, Entrepreneur for Future, die sich hier versammelt haben in anderen Gegenden der Stadt, in der Wilhelmstraße. Es gibt Protestcampe in Zelten am Kanzleramt, das sind allerdings dann doch die Schüler wieder. Es gibt Radfahrer, die heute schon einen Kreisverkehr in Berlin besetzt haben, aber auch die Stadtautobahn, die A100, die Wilhelmstraße am Finanzministerium. Es gibt einen Raver-Aufstand heute am Nachmittag. Die große Demonstration ist die der Schüler. Die Schüler prägen nach wie vor dieses Bild hier in Berlin.
Sebastian Engelbrecht, vielen Dank für diese ersten Eindrücke von der beginnenden Demonstration. Also da wird heute viel los sein, nicht nur in Berlin, da haben wir gerade hingeschaltet, sondern in vielen, vielen, vielen anderen Städten in Deutschland, in der ganzen Welt. Sie werden im Länderreport im Anschluss an unsere Sendung nach 13 Uhr auch einige Korrespondentinnen und Korrespondenten von uns zu dem Thema hören. Margret Heckel, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Sie hatten schon eine erste Umrechnung gemacht. Also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, diese Einigung 30 Euro CO2-Bepreisung pro Tonne, dann haben schon Leute ausgerechnet, würde das für den Benzinpreis etwa bedeuten? Plus
ja, fast 10 Cent obendrauf.
Für den Liter. Ja.
Genau.
Das ist ganz interessant. Ich nehme das gerade mal hervor, weil das ist ja immer die große Frage. Klimaschutz, engagierterer Klimaschutz. Der aktuelle ARD-Deutschland-Trend sagt, Leute sind dafür, setzen das Thema auch höher an als die Wirtschaft, auch in der Abwägung. Aber je konkreter es wird, meinen Sie, da könnten sich dann auch Stimmungslagen ändern?
Ich glaube nicht. In dem Fall ist die Stimmungslage eindeutig. Die Menschen wollen, dass der Planet geschützt wird. Die Menschen verstehen auch, dass es gerade die Jungen sind. Denn die Jungen, die werden ihr Leben leben. Ältere, je nachdem, wie alt sie sind. Aber also wer heute 20 Jahre ist, der kann gut und gerne das Jahr 2100 erleben, also die zweite Hälfte. Und das ist ja dann die Hälfte, wo alle unsere Klimaprognosen enden, wo wir gar nicht wissen, was passieren kann. Insofern, alle die Jungen, die jetzt protestieren, tun das vollkommen zurecht, denn es ist ihr Leben, um das es hier geht. Und da sind 10 Cent am Benzinpreis hin oder her sicherlich nicht das, was jetzt irgendjemand in den Ruin treiben wird. Ganz im Gegenteil, Preissignale sind außerordentlich wichtig für die Wirtschaft, weil die Wirtschaft, die plant ja über einen längeren Zeitraum. Da geht es um Investitionen, die oftmals viele Millionen, manchmal sogar Hunderte von Millionen kosten. Und die müssen genau wissen, wie entwickeln sich die Preise. Je klarer die Preissignale, desto besser kann sich die Wirtschaft einstellen. Und desto mehr Spielraum eröffnet sich auch für innovative Menschen, gerade für Start-ups, für Entrepreneure, für Wissenschaftler, die neue Dinge erfinden. Es gibt inzwischen schon welche, die wollen aus dem Kohlendioxid der Luft Nahrung herstellen. Das klingt total illusionär und futuristisch, ja. Aber es scheint theoretisch machbar zu sein, zumindest chemisch machbar zu sein. Das ist faszinierend und dafür braucht es diese Preissignale. Und je höher die Sprünge sind, je schmerzhafter es wird, desto schneller geht der Wandel.
Ja. Das Interessante ist, das, was Sie da beschreiben, hat ja eine Rationalität, das hat ja eine Logik. Warum ist das eigentlich nicht viel früher passiert? Also warum und das führt mich zu diesen Demonstrationen, die wir heute auch erleben, warum war es eigentlich nötig, und ich glaube, diesen Zusammenhang kann man ja wirklich herstellen, dass da anfangs eine Schülerin in Schweden und dann ganz viele andere gesagt haben, das geht so nicht weiter, um die Politik auf etwas zu treiben, was Sie ja gerade als einen sehr rationalen Pfad beschrieben haben.
Also wenn Sie mit sehr erfahrenen Politikern off the records, also ohne Öffentlichkeit reden, dann geben die eigentlich immer zu, Wir können nur handeln, wenn es schmerzt. Wenn es wirklich, wenn wir in einem Zustand angekommen sind, wo der Druck so groß wird, dass wir es der Öffentlichkeit kommunizieren können. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil es eben zeigt zum einen, wie feige die Politiker sind, dass sie sich da nicht selber raustrauen und dann auch die Prügel, die öffentliche Prügel auf sich nehmen. Aber zum anderen, wenn wir in die Vergangenheit gucken, sehen wir eben immer, dass diese wirklich großen Schritte, die uns im Nachhinein als groß Schritte in der Politik bezeichnen, dass die immer nur unter extremem Druck, die Agenda 2010, unter dem Druck der 5 Millionen Arbeitslosen. Und erst als eben die 5 Millionen Arbeitslosen da war, war der Druck so groß, dass der damalige Bundeskanzler wenige Wochen später mit der Agenda 2010 kam. Die Weltfinanzkrise 2008, 2009, die Börsen mussten Milliarden Dollar, Euro verlieren, bevor der Druck so stark wurde, dass gehandelt. Das ist schade, weil wir eigentlich denken, wir sind ja rationale Menschen, wir können entscheiden. Es ist im politischen Spiel leider oftmals nicht so. Deswegen gut, dass der Druck gemacht wurde von der Straße.
Der Druck, der heute ganz massiv zu erleben sein wird in 160 Ländern und das vor dem Hintergrund hier in Deutschland, dass eine Einigung gefunden werden muss und offenbar in den ersten Grundzügen gefunden wurde zum Klimapaket. Ich muss jetzt ein paar Sachen sagen, liebe Margret Heckel, die eigentlich überhaupt nicht ins Radio gehören. Aber es muss sein, um deutlich zu machen, worum es geht und warum seit gestern ein großes Kopfschütteln durch die Republik geht. Hier sind die Beispiele. Stück Scheiße, Drecksfotze, Schlampe, Pädophilentruller. All das sind zulässige Meinungsäußerungen über die Grünen-Politikerin Renate Künast. So hat es das Landgericht Berlin entschieden. Und die Klage Künasts gegen die Urheber dieser Beschimpfungen, die das auf Facebook hinterlassen haben, hat diese Klage abgelehnt. Zulässige Meinungsäußerung, das ist das Zitat, das ist die Begründung. Der Richter gilt auch zum Beispiel für die Aufforderung, Zitat, knatter sie doch mal einer so richtig durch, bis sie wieder normal wird. Zitat Ende. Was sagt Renate Künast heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur?
Also erstmal könnte ich jetzt verzweifeln an der Frage, was sind das für Richter, die solche Formulierungen für das Stilmittel der Polemik nehmen. Man fragt sich, wie unterhalten die sich eigentlich zu Hause oder miteinander? Ich sag, das kann man nicht hinnehmen.
Renate Künast sagt das, Margret Heckel. Hat sie recht?
Absolut. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich das gestern gehört habe, muss ich mich erstmal hinsetzen. Also unfassbar, unfassbar. Und es gibt da wohl ein paar juristische Details, auf denen dieses Urteil aufbaut. Aber Details hin oder her, diese Verrohung der Sprache im öffentlichen Raum, die Art und Weise, wie wir zulassen, dass mit gewählten Volksvertretern, Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, umgegangen wird, erschüttert mich. Weil es ist einfach nicht hinnehmbar, dass Menschen so diffamiert werden. Und die Verrohung des öffentlichen Raums ist was wir nicht zulassen können, weil wir das nicht mehr stoppen können. Da müssen wir wirklich sehr, sehr aufmerksam sein.
Ich glaube, man muss viel ertragen in einer Demokratie. Und eigentlich bin ich bei allen Richtern, die immer das Gut der Meinungsfreiheit hochhalten. Insofern habe ich mich auch wirklich bemüht zu verstehen, was da der Hintergrund ist. Die Begründung, die Sie gerade schon angesprochen haben, geht so in die Richtung, naja, es sei eben die Reaktion auf einen Artikel gewesen, auf sozusagen eine Sachlage und eben insofern eben keine Beleidigung der Person. Aber dann frage ich mich beim Blick eben des Richters auf diesen Fall, wenn er diese Aussagen, ich habe ja jetzt ein paar Beispiele gebracht, hört, dann merkt man ja, dass das keine inhaltlichen Anknüpfungspunkte sind. Es geht ganz klar gegen die Person bis hin zu dieser im Prinzip implizierten Aufforderung zu sexuellen Erniedrigungen. Also das ist schon, es ist wirklich eigentlich... Nein, es ist nicht nachvollziehbar.
Ja, es ist in der Tat nicht nachvollziehbar. Aber nun haben wir ja glücklicherweise in Deutschland ein ausgereiftes Rechtssystem. Und Frau Künast hat es ja schon angekündigt, dass sie das natürlich nicht hinnehmen wird, dass sie in die nächste Instanz gehen wird. Und insofern setze ich auf unsere Demokratie, unsere Verfassung, unser Rechtssystem und bin hoffnungsfroh, dass die nächste Instanz das natürlich anders sehen wird.
Es bleibt eine Frage, aber die können wir wahrscheinlich wirklich nicht beantworten, die mich auch umtrieben hat. Wer Wer setzt sich hin an seinen Computer, an sein Smartphone und schreibt sowas? Also wie, was muss in einem Kopf passieren, dass so viel Wut entsteht gegen eine Person, die man ja in der Regel wirklich gar nicht persönlich kennt, sondern nur aus Fernsehbildern, nur aus Medien?
Naja, da hat Frau Künast ja eine ganz interessante Geschichte, denn sie wurde ja schon früher ähnlich beschimpft und hat sich ja dann auf eine Reise begeben, diese Menschen zu treffen. Es waren damals Briefe, das heißt, man konnte die Adressaten ermitteln. In dem Fall jetzt konnte man ja die Adressaten gar nicht ermitteln. Und das Interessante war, nachdem sie dann diese Menschen besucht hat, mit ihnen ins Gespräch gekommen war, haben alle oder fast alle sich hinterher entschuldigt. Offensichtlich ist es tatsächlich so, dass dieses Unpersönliche des Internets Menschen dazu ermutigt, Dinge zu tun, die sie, wenn sie jemand gegenüberstehen, sie dann hoffentlich doch nicht tun würden. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir dem Einhalt gebieten, auch wenn die Meinungsfreiheit natürlich ein ganz, ganz hohes Gut ist, keine Frage.
Es gibt einen offenen Brief heute, über den ich mit Ihnen sprechen möchte. Ein offener Brief von mehr als 100 Staatsrechtlern aus ganz Deutschland, die fordern, sorgt dafür, dass der Bundestag künftig nicht so aufgebläht, so groß ist wie bisher. Wir brauchen dringend eine Wahlrechtsreform. Eigentlich laufen Sie damit ja durch eine Tür, die sperrangelweit offen steht, sagen ja alle.
Sagen alle, tun aber die Politiker nicht, die im Bundestag sitzen. Denn die haben natürlich ein Interesse daran, die Parteien möglichst viele Parlamentarier zu haben, möglichst viele Mitarbeiter. Jeder Parlamentarier hat ja eine ganze Handvoll Mitarbeitern, auf die er oder sie ein Anrecht hat. Insofern waren die Parteien da schon in der letzten Legislaturperiode nicht wirklich willig, das zu machen. Umso wichtiger, dass es gemacht wird, denn die Staatsrechtler haben vollkommen recht bei diesen zwei grundsätzlichen Punkten, die sie nennen. Zum einen, dass diese Aufblähung eben dazu führt, dass der Wähler und die Wählerin gar nicht so richtig wissen, wie ihre Stimme tatsächlich hinterher ankommt durch diese vielen zusätzlichen Mandate. Und zum anderen, dass eben die Arbeitsfähigkeit des Parlamentes eingeschränkt wird. Nicht nur aus räumlichen Gründen, sondern einfach auch, es reichen 598 Abgeordnete, die wir normalerweise haben,
das
um
wäre
Deutschland
die Regelzahl,
zu
genau.
repräsentieren. Mhm. Wir brauchen da keine 800.
Wir haben im Moment 111 Überhangmandate. Also das sind eben die, die über diese 598 hinaus jetzt im Bundestag sind. Aber der Hintergrund, dass wir die haben, liegt ja daran, dass wir unserem Wahlsystem gleich zwei schöne Dinge leisten. Wir haben ein Verhältniswahlrecht, das heißt also wirklich so, wie dann die Torte am Wahlabend gezeigt wird, so wird der Bundestag aufgeteilt. Wenn eine Partei 20% hat, hat sie ungefähr 20% der Sitze. Und gleichzeitig wollen wir ja das machen, was die Engländer in Reinform machen, ein Mehrheitswahlsystem, nämlich Wahlkreiskandidaten. Und jetzt frage ich mich, ob man das hinkriegt, diese Verkleinerung des Bundestages, ohne an irgendeiner Stelle einen kleinen Tod zu sterben. Zu sagen, weniger Repräsentanz durch einen Wahlkreisabgeordneten beispielsweise oder weniger Verhältniswahlrecht.
Also die Staatsrechtler sagen ja ganz eindeutig, es gibt Wege, das zu tun und weiterhin fair zu sein. Und da würde ich einfach auf diesen geballten Sachverstand setzen, dass wir das tun können. Es geht, glaube ich, wirklich sehr viel stärker um den politischen Willen, das zu tun.
Ich merke, Sie haben den Zweifel, weil die Politik vermittelt das ja so. Es gibt ja im Bundestag eben, gab es mehrere Versuche, sich da zu einigen. Ich hatte immer den Eindruck, ein bisschen Mathematik steht auch dahinter, eben aus diesem Problem heraus. Weil wir haben ja Wahlergebnisse. Früher war das wunderbar, da hat die eine Hälfte der Wahlkreismandate die CDU und die CSU abgegriffen, die andere Hälfte die SPD. Und damit war das easy. Heute haben die Parteien einfach nicht mehr so viel können sie nicht mehr so viel in die Waagschale bringen. Man kann mit 25, 26, 27% einen Wahlkreis gewinnen, führt eben zu diesen Überhangmandaten.
Ja, das stimmt schon. Aber ich setze da wirklich auf den Sachverstand der Wissenschaftler und auch Ihre Lösungsmöglichkeiten, die Sie angeboten haben. Mir scheint es wirklich an politischem Willen zu mangeln. Weil nochmal, jeder Abgeordnete hat 5, 6 Mitarbeiter. Und gerade für die kleinen Parteien ist es natürlich enorm wichtig. Das macht schon einen Unterschied, ob sie 20 oder 40 Abgeordnete im Parlament haben. Dementsprechend die doppelte Menge an Mitarbeitern auch, die ihnen dann ja auch ermöglichen, natürlich Sacharbeit zu leisten. Mhm. Da ist ja nichts dagegen einzuwenden. Das kann man vielleicht auch anders lösen. Aber diese ständige Aufblähung des Parlaments ist sicherlich nichts, was gut tut.
Wie kommen wir aus der Nummer raus? Man könnte ja diese Aufgabe, die der Bundestag selbst bekommen hat, ja auch vom Bundesverfassungsgericht bekommen hat. Man könnte ja sagen, wir delegieren das in ein Expertengremium, damit es eben nicht Gegenstand der politischen Auseinandersetzung wäre.
Wenn die Politiker sich dann da reinfinden würden und tatsächlich sagen, wir akzeptieren das,
wir
dann
können diesen, Frau Heckel, wir können diesen Appell hier heute aussprechen.
Absolut, das machen wir, ja, machen sehr wir. Vernünftig.
Alles klar. Margret Heckel hier an meiner Seite zu Gast, die, wie ich mal so die ersten Überschriften hat, der Einigung der Großen Koalition im Koalitionsausschuss. Und in der ersten Reaktion habe ich den Eindruck, Frau Heckel, Sie sind leicht verstimmt.
Naja, was da zu lesen ist, ist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die echt ein bisschen nach Klein-Klein oder auch nach Verzögerung sich anhören. Also wenn ich da lese, dass eben der Benzinpreis in 3 Jahren um dann 3 Cent teurer wird, dann frage ich mich, was soll das jetzt für ein Signal sein? Mhm. Auf der anderen Seite steht da zum Beispiel ein Einbauverbot für neue Ölheizungen ab 2026. Aber gut, das wird natürlich dazu führen, dass ab morgen keine neuen Ölheizungen mehr verkauft werden.
Also das ist eine der sinnvolleren Maßnahmen, weil konsequent.
Gut, auf der anderen Seite wird es natürlich jetzt in Millionen von Haushalten, Millionen von Familien, die Einfamilienhäuser mit Ölheizungen haben, zu harschen Diskussionen führen über die Zukunft ihrer Heizung.
Gut, ich meine, es geht um die neuen, ne? Und Neueinbau zunächst mal. Also ich denke, es gibt sowas wie einen Bestandsschutz. Ein Punkt noch, die Pendlerpauschale, die erhöht werden soll. Darauf hat man sich wohl auch geeinigt. Das ist ja wirklich eigentlich ein Instrument. Das soll wahrscheinlich der berühmte soziale Ausgleich sein, den man auch schaffen will für höhere Benzinpreise beispielsweise. Aber ein politisches Instrument, von dem wir wissen, das hat ganz viel zur Zersiedlung beigetragen, zum Verkehrswachstum. Also irgendwie wirkt es so, als würde da viel konterkariert von dem, was man eigentlich vorhat.
Ja, in der Tat, das Signal ist absolut nicht eindeutig. Dem einen wird genommen, dem anderen wird gegeben, in der linken Hand rein, in der rechten Hand raus. Das ist das übliche, rechte Tasche, linke Tasche. Und diese Art von Politik, die gibt natürlich kein Signal.
Margret Heckel, das war Ihre und unsere erste Einschätzung hier zur Einigung des Klimapaketes der Großen Koalition.